So, Manuel, wir laufen, es ist ein bisschen anders heute, weil ich hier noch einmal was hochreden muss, weil wir doch leider eine Gruppe im Hintergrund haben, die sehr, sehr laut ist, obwohl es schon sehr spät ist.
Genau, ich darf vielleicht sagen, es ist, ob ihr es uns glaubt oder nicht, es ist 1.32 Uhr Ortszeit. In der Nacht?
Genau, Ortszeit. Wir befinden uns in Griechenland auf der Ägäis oder in, sagt man in der Ägäis, auf der Ägäis.
Auf der Ägäis, glaube ich.
Also wir sind auf der Ägäis. Wir nehmen diesen Feedback-Freitag, zweiter Teil, eigentlich Mai, nicht wahr?
Richtig. Das ist der Feedback-Freitag Mai.
Der zweite Teil,
weil wir mit dem ersten Teil nicht rechtzeitig fertig geworden sind.
Mit dem ersten Teil.
Wir sind mit dem ersten Teil fertig geworden, aber wir wollten es auf einmal machen. Und
wir hatten zu viel und mussten es auf zwei Teile aufteilen, haben den zweiten Teil aber nicht hinten nachgeschafft. Und deswegen reichen wir den nach, sind jetzt aber gerade dabei, eigentlich unsere normale Folge aufzunehmen. Deswegen sind wir nicht nur deswegen sind wir in Griechenland, aber wir sind in Griechenland, segeln bei einer Regatta mit. Aber das hat was mit einer anderen Folge zu tun.
Gut, fangen wir an.
Fangen wir an. Wir entschuldigen uns für eventuelle Geräusche aus dem Hintergrund. Wie gesagt, wir sitzen auf einem Boot, um genauer zu sagen, auf einer Segeljacht.
Schwarz und Rubai, Feedback Freitag.
Herzlich willkommen, Simon Black.
Die Stimme, die Sie gerade hören, ist die von Manuel Rubby.
Schön, dass du es gar nicht mehr erklärst, sondern davon ausgehst, meinen Namen in Zukunft nur noch falsch auszusprechen. Herzlichen Dank dafür.
Ja.
Für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, das ist vielleicht nicht der beste Einstieg, sondern hier, das ist ein sogenannter Feedback-Freitag, beantworten wir ausschließlich HörerInnen-Reaktionen. Deswegen fangen Sie lieber mit einer anderen Folge an. Sie können aber natürlich auch hier bleiben. Es ist Ihr gutes Recht. Wir sagen nur gleich, hier geben nicht wir die Themen vor, sondern Sie zu Hause.
Kurze Erklärung. Manuel liest die Sachen vor, gibt die Themen vor die Themen, die Sie vorgegeben haben, hat er bearbeitet. Und ich habe die Chance, ich darf 4 Minuten zu jedem Thema etwas sagen. Es müssen nicht 4 Minuten sein, es darf aber nicht länger als 4 Minuten sein. Manchmal sage ich auch nichts. 5 Minuten
selbstverständlich. Oder ist es, wenn es zu spät ist, sollen es nur 4 Minuten heute sein?
Wir lassen es 5 Minuten, wie immer.
Genau. Gut, lieber Simon, wir starten. Als Prolog habe ich ein E-Mail von der Verena hervorgekramt. Die Verena schreibt, ich zitiere, hallo mal wieder. Das heißt, sie sagt an dieser Stelle, sie hat uns schon mal geschrieben, so oft wollte ich mich schon melden in den letzten Wochen. Nachdem ich euer Kabarett besucht habe im Jänner, im Stadtsaal, oben am Balkon mit herrlichem Blick auf das Geschehen unten. Wir waren unter den ersten Besuchern im Saal. Ich war irgendwie beeindruckt von der Diversität des Publikums und machte mir Notizen. Nachdem ihr in eurer letzten Podcast-Folge über das Publikum und den Blick von der Bühne auf die Menschen berichtet habt, dachte ich, ich gebe euch einen kurzen Einblick mitten aus dem Geschehen sozusagen. Ganz oberflächlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Damen mit weißem Haar und eine schwangere Frau mit Maske. Jungs, deren Volljährigkeitsgrenze noch vor ihnen liegt. Eine Dame mit schwingendem Gang im engen Lederrock. Ein Herr mit Krawatte, Brillenkette und lässig umgebundenem Schal. Einer mit grauem Pferdeschwanz. Auf der Vielzahl an Handy-Displays, die vom Balkon aus gut zu sehen waren, leuchteten Katzen als Bildschirmhintergrund, tauchten Instagram-Seiten, Textnachrichten und Fotos auf. Es wurde weggewischt, gescrollt, verdeckt, fotografiert. Under- und Sidecuts waren ebenso zu sehen wie Sweaterkarierte Hemden und zu enge T-Shirts. Ich habe das deswegen irgendwie rausgesucht, weil wir beim Podcast relativ genau wissen, weil der Algorithmus einfach knallhart ist, wie Sie, liebe Hörer, in wie alt sie sind, wo sie wohnen und so, das lässt sich über Spotify und dergleichen relativ klar zurückverfolgen. Ob es stimmt, kann ich nicht überprüfen, aber hier, da gibt es relativ genaue Auswertungen. Über unser Live-Publikum spekulieren wir oft. Wir gehen auch während der Vorstellung durchs Publikum, sehen es, aber so richtig einschätzen können wir es nicht. Und ich finde das total schön, dass die Verena hier, es ist natürlich auch nur eine Vorstellung, aber offensichtlich einen sehr diversen Eindruck von unserem Publikum hatte.
Ja, was sehr schön ist, was uns sehr freut.
Das war's. Mehr ist nicht so aus dem CEO hier nicht rauszukriegen.
Nein, aber das ist ja jetzt auch nichts, wo ich was dazu sagen soll, oder? Dachte ich. Oder
muss soll, ich da du hast das Recht zu allem, was zu sagen.
Naja, schon, aber natürlich ich nicht. Eben, ja. Also,
gut, dann
ist schon alles gesagt.
Dann machen wir weiter. Ich merke, es ist schon recht spät. Ich bin ein bisschen müde. Deswegen muss ich mich aufs Lesen konzentrieren. Habe gehofft, dass ich ein bisschen Zeit gewinnen kann.
Na, es geht los. Komm.
Tschakka, 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 tschakka. Gut. Dann machen wir ein großes Kapitel auf das Thema Vergänglichkeit, mit dem wir in der vorletzten Folge oder je nachdem, wann Sie das hören, was auch vielleicht die vorvorletzte Folge oder wie auch immer, in einer der letzten Folgen hatten wir das Thema Vergänglichkeit und da kamen sehr, sehr viele Zuschriften. Mhm. Und da möchte ich jetzt ein paar davon auszugsweise vorlesen. Die Verena schreibt, nein, die Michaela, entschuldige, die Verena hatte ich schon. Hallo Manuel und Simon.
Ja,
so, ja, so lustig ist es jetzt auch.
Liebe Hörerinnen, Sie erleben gerade Manuel Rubey doch in einer gewissen Müdigkeit.
Gut, es ist, wie schon gesagt, 1:30 Uhr früh.
Ja, es ist 1:30 Uhr früh, wir schlafen relativ wenig, weil Manuel sehr schlecht schlafen kann. Und auch immer an Deck schläft, muss ich kurz erklären, und die Sonne früh aufgeht und wir immer im Hafen übernachten, also nicht im Hafen, sondern das Boot liegt im Hafen und er schläft nicht unten in der Kajüte, weil es da natürlich viel heißer ist und auch eng ist, deswegen schläft er oben an Deck und da ist es dann doch noch laut, wenn man im Hintergrund hört, weil da echt bis spät in die Nacht. Ich bin echt überrascht, wie lang die Leute da herumlaufen und auch noch laut herumgrölen. Und wir befinden uns noch nicht in der Hauptsaison. Egal, genau. Machen
und
wir
vor
weiter.
Allem um 5.20 Uhr wird es hell und da wache ich dann schon wieder auf. Gut, Michaela schreibt, hallo Manuel und Simon, danke für euer Thema Vergänglichkeit in der neuesten Podcast-Ausgabe. Dieses Thema beschäftigt mich auch sehr. Ich bin Mitte 50, die Kinder ausgezogen, die Eltern Gott sei Dank noch da. Aber schon in einem Alter, wo man weiß, dass die gemeinsame Zeit auch nicht mehr endlos lang ist und dass man selbst auch schon die berühmte Lebensmitte mit großer Sicherheit überschritten hat, macht's zusätzlich manchmal schwierig. Aber ja, ohne Vergänglichkeit ist es auch unvorstellbar. So kann ich es sehr gut nachvollziehen, wie traurig es macht, wenn die Kinder erwachsen geworden sind und einem das so richtig bewusst wird, bei aller Freude, die man auch dabei empfindet, wenn sie beginnen, ihre Leben eigenständig zu gestalten. Meine Kinder sind mittlerweile 24 und 21 und als auch der Kleine unter Anführungszeichen auszog, war es mir lange nicht möglich, an bestimmten Plätzen ihrer Kindheit vorbeizugehen, ohne eine große Traurigkeit zu empfinden. Als ich dann von meiner Hausärztin gehört habe, dass das durchaus normal ist, weil wir da auch eine Trauerphase durchleben, habe ich es auch besser verstanden, damit umzugehen. Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Zäsur setzen, weil ich darüber gerne mit dir sprechen würde. Ich finde das total tröstlich, von einer sozusagen Expertin zu hören, dass es auch eine Trauerphase gibt, wenn die Kinder ausziehen. Aber sie schreibt noch weiter. Was wir aber gar nicht mehr vermissen, ist die Schulzeit, die wir als sehr belastend für die ganze Familie empfunden haben. Alleine die sonntägliche Frage am Abend, ob alle Hausübungen erledigt sind, hat regelmäßig für Familienkrisen gesorgt. Darüber können wir heute lachen, aber ich beobachte bei anderen Familien, dass die Schule immer noch große Auswirkungen auf das Familienleben hat. Da bin ich dann froh, dass das hinter uns liegt. Alles Liebe, Michaela.
Ja, das ist schon, stimmt, hat schon eine Traurigkeit, finde ich schön. Das Vorbeigehen, das habe ich auch noch. Ich, also Vorbeigehen sowieso. Aber was ich auch habe, dann muss ich auch, das geht mir da auch ähnlich, ist auch nie weggegangen. Und das ist ja scheinbar bei mir schon länger her sogar. wenn ich daran denke, wie diese Schulwege waren oder wo das und das war. Ja, gut, machen wir weiter.
Ich finde nur den Punkt, dass es einer Trauerphase bedarf und dass man das auch zulassen kann, wenn die Kinder ausziehen, dass das total okay ist, ein bisschen zu trauern, weil man sie in irgendeiner Form verloren hat. Das hat mir persönlich sehr geholfen zu lesen. Und dass die Schulzeit schwierig ist,
ja,
habe ich auch aus meiner subjektiven Sicht auch schon oft dargelegt.
Ja, genau. Ich aus meiner, glaube ich, auch. Es ist schon interessant, gell? Dass diese Schule ja doch offensichtlich was ist, was für alle irgendwie schon irgendwie auch zu machen ist, dann für eine Mehrheit. Aber trotzdem offensichtlich für alle, sowohl, also nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, auch wirklich eine sehr einschneidende Zeit. Gut, klar, ist eine lange Zeit, aber auch eine schwierige Zeit ist. Und wir es aber trotzdem nicht schaffen, unsere Schulsysteme irgendwie da irgendwie anzugleichen.
So ist es. Okay?
Ist ja schon interessant. Wetter.
Schade, du willst es ein bisschen durchpeitschen, merke ich.
Nein, nicht durchpeitschen, aber.
Zu spät ist, weil.
Ja, die Hörer sind ja schon müde um die Zeit.
Die sind nicht müde, weil die können sich ja auch um 9 am Vormittag oder um 6.30 Uhr nach dem Joggen anhören.
Nein,
Wir sind müde.
Ich weiß
das. Wir dürfen das aber nicht auf die HörerInnen übertragen.
Das ist richtig, aber unsere HörerInnen, ich weiß, es gibt ja relativ viele, die das zu den Originalzeiten hören.
Ist das so?
Ja, ich kann es nicht bei Spotify auslesen, sondern bei Podigy. Das sind ja die, das ist ja die Plattform, die uns die Informationen gibt, sozusagen.
Aber
die holen sie sich wiederum von den anderen, aber wir haben ja die von allen, von Apple, von allen Plattformen. Und das wird zusammengewertet, aber egal. Also uns genau, aber es ist ja wurscht jetzt auch. Und die können uns auch genau sagen, wie viel zu der Originaluhrzeit das hören.
Aber das verstehe ich jetzt nicht.
Es ist auch wurscht, weil es ein Quatsch ist, was ich da sage.
Es ist wirklich ein Quatsch.
Sie sehen manches auch einfach gelogen.
Ja, ja, weil.
Und das war
wir sagen
gelogen.
Ja nicht immer, wann wir es ja. aufnehmen.
Heute ich sage haben ja gesagt, gerade, das war jetzt auch gelogen.
Es war gelogen, aber es war gut gelogen.
Aber es war nicht, es war ein guter Versuch, oder?
Man weiß bei dir nie, was stimmt und was
nein,
nicht.
Aber es war ein Versuch.
Ja, war ein guter Versuch. Gut, kurzes Zwischen-E-Mail von der Veronika aus unserer Agentur. Die sitzt sozusagen am Telefon. Die Veronika arbeitet bei Above the Line, das ist unsere Agentur, und ist keine Agentin, sondern früher hätte man wahrscheinlich gesagt Empfangsdame. Das ist eine wahnsinnig freundliche Person, die immer gut drauf ist, wenn ich mit ihr telefoniere. Und dafür, dass die wahrscheinlich 800 Telefonate täglich führt, finde ich das unendlich großartig.
Aber sie sitzt nicht nur am Empfang. Sie hat ja auch noch andere Arbeiten.
Ist selbstverständlich, aber,
eben, ja.
aber sie sitzt rein physisch, wenn man,
ja, das.
Wenn
ja,
man
ja. Vollkommen richtig.
Das Gebäude betritt, sitzt sie beim Empfang.
Vollkommen richtig.
Und wenn unser Agent Lutz keine Zeit für uns hat, dann hebt Veronika ab, wenn wir anrufen.
Boah, wenn wir sehr glücklich sind.
So ist es. Genau. Und sie hört alle unsere Folgen und schreibt, habe ich mir heute gleich noch einmal angehört, die Vergänglichkeitsfolge, so schön, habe viel gelacht, auch wieder, trotz der Vergänglichkeitsstimmung. Sie ist so gesund, dass sie auch bei diesem schweren Thema lachen kann. Das finde ich auch toll.
Und lieber Ratschläge dazu.
Ja, genau. Sie schreibt dann weiter, lieber Simon, ich freue mich immer besonders über die guten Nachrichten. Nix braucht's mehr zurzeit. Ich hätte eine Quelle, falls sie euch mal ausgehen oder keine Zeit zum Recherchieren ist. Diese Quelle katakritzelt, geben wir in die Shownotes. Sehr ja. gerne. Hier gibt's jeden Tag
lustig.
Eine. Ja, ist wirklich toll, oder?
Ich hab's auch. Ja, ja, ist wirklich lustig. Ist wirklich, also lustig. Ist wirklich mit Liebe, also ist echt erstaunlich irgendwie, ja.
Und hier gibt es, schreibt sie weiter, jeden Tag eine gute Nachricht, Klammer mit Quellen und dienstags ein Gedicht für dich, Manuel. Also wirklich alles, was uns wichtig ist, in einem Account
ja,
sozusagen zusammengefasst. Wir packen es in die Shownotes. Schönes Wochenende für euch, Veronika. Es geht weiter, immer noch zum Thema Vergänglichkeit. Die Elisabeth schrieb uns, lieber Manuel und Simon, wer hätte sich das gedacht, dass ich mal eine HörerInnen-Reaktion schreibe, aber eure letzte Vergänglichkeitsfolge hat mich ziemlich erwischt. Mit sehr vielen Gedanken davon konnte ich mich identifizieren und bin draufgekommen, dass ich wohl irgendwo zwischen Manuels Melancholie und Simons Rastlosigkeit zu Hause bin. Die Vergänglichkeit und das Ringen damit ist wohl eines der fundamentalsten Themen der Menschheit und jede und jeder hat eine eigene Strategie, damit umzugehen. Ironie, Verdrängung, Akzeptanz, Traurigkeit, was auch immer. Ich denke, der wesentliche Punkt ist der, empathisch zu sein und nicht zu vergessen, wie unterschiedlich nicht nur unsere Strategien, sondern auch Biografien sind. Euer Satz, dass man sich gar nicht vorstellen will, respektive kann, wie es ist, das eigene Kind zu verlieren, hat mich sehr berührt. Denn kommt so etwas in der eigenen Biografie vor, ist es ein schweres, damit umzugehen. Aber ich habe festgestellt, dass es für viele auch kein einfaches ist, damit umzugehen, wenn man nicht kennt, wie es ist und aus Unsicherheit lieber gar nichts sagt. Totschweigen schmerzt viel mehr als der, wenn auch manchmal bespottete Versuch, Anteil zu nehmen. Daher danke ich euch für den indirekten Appell an die Empathie und Anteilnahme von uns allen mit lieben, Klammer vergänglichen Grüßen, Alice, Vorname darf genannt werden. Die Andrea. Zunächst einmal herzlichen Dank für euren großartigen Podcast. Ich bin darauf gestoßen, nachdem ich im März im Stadtsaal euer Programm gesehen habe. Finde ich gut. Interessant, weil wir fragen uns ja oft, wer kommt warum ins Programm und wer hört sich den Podcast an.
Ja, genau. Und wir freuen uns auch immer, wenn Leute, die ins Programm kommen, den Podcast nicht kennen und danach aber da hängen bleiben. Das freut uns auch sehr. Freuen uns umgekehrt natürlich auch.
Wir freuen uns in alle Richtungen.
Ja, das ist wurscht, ja, aber das
sich
ist,
jemand interessiert.
Aber es ist schön, dass es in beide Richtungen funktioniert. Eben. Das finde ich schön.
Ich lese weiter. Seither binge ich ihn so oft ich kann und kann heute mit Stolz vermelden, ich habe alle Folgen durch und bin am neuesten Stand der Dinge. Eure letzte Folge, die Vergänglichkeit, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Vor allem Manuels Schilderungen zum Erwachsenwerden seines Kindes. Ich, lieber Manuel, bin genauso alt wie du. Hier fahren gerade
Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Mopeds total anstrengend finde?
Ja, hast du schon mal erwähnt. Ja. Aber in einem gewissen Alter ist Moped auch ein Freiheitsvehikel.
Trotzdem finde ich es wahnsinnig anstrengend und störend.
Ich, lieber Manuel, bin genauso alt wie du und mein älteres Kind wird dieses Jahr 17. Mein jüngeres hat tatsächlich heute seinen 14. Geburtstag.
Gratulation.
Unerträglich ist genau das richtige Wort für das Gefühl, das auch ich empfinde, wenn ich mir Fotos der letzten Jahre durchsehe. Die Aufgabe ist beinahe nicht schaffbar, aber gleichzeitig wirklich wunderschön und sehr, sehr emotional für mich. Nun, mein Partner ist selbst Vater zweier Kinder im Volksschul- bzw. Kindergartenalter. Ich nehme langsam, aber ganz organisch immer mehr die Rolle einer Stiefmama für diese Kinder ein und fühle mich durch diese Patchwork-Erfahrung auch unglaublich reich beschenkt. Für mich ist es wie eine zweite Chance auf ein Familienleben, das ich in dieser idyllischen Form aufgrund mehrerer suboptimaler Umstände leider niemals mit meinen eigenen Kindern erleben konnte. Gleichzeitig erfasst mich dabei eine solch tiefe Traurigkeit und Melancholie, weil mir eben genau diese neuen Erfahrungen die Vergänglichkeit, nein, tatsächlich die Vergangenheit der Zeit mit meinen eigenen Kindern bewusst macht. Was ich nun mit diesen Kindern erleben darf, ist für mich und meine Kinder unwiederbringlich vergangen. Und was ich vielleicht verpasst habe, ist nicht mehr nachzuholen. Was für eine harte Erkenntnis. Und welch schlechtes Gewissen, das mich nun plagt, wenn ich mit diesen kleinen Kindern aktiv Zeit verbringe und mir erlaube, diese Erfahrungen auch zu genießen, in dem Bewusstsein, dass meine eigenen Kinder schon allein aufgrund des Altersunterschieds daran nicht teilhaben wollen. Wie man es auch dreht und wendet, man wird als Elternteil wohl immer das Gefühl haben, vieles verpasst zu haben, vieles nicht richtig gemacht zu haben und man wünscht sich nichts sehnlicher, als die Zeit zurückdrehen zu können und vielleicht eine zweite Chance zu bekommen, besonders dann, wenn die Kinder dieses Alter erreichen, indem man feststellen muss, dass sie jegliche Erziehungsarbeit längst abgeschlossen und der eigene Einfluss bestenfalls minimal ist, man selbst kaum noch wirklich unter Anführungszeichen gebraucht wird und sie an der Schwelle zur völligen Eigenständigkeit stehen. Ihre Kindheit für sie nun Erinnerung, etwas, das nun in Stein gemeißelt ist, nicht etwas, das noch form- und beeinflussbar ist. An dieser Stelle möchte ich euch für eure Offenheit und eure Greifbarkeit im Podcast sehr danken. Ihr seid mittlerweile ein Fixpunkt in meinem Leben. Es fühlt sich oft beinahe so an, als wärt ihr gute Freunde und ich hoffe, dass ihr wirklich noch lange nicht ans Aufhören denkt. Liebe Grüße, Andrea.
Das sind viele Sachen jetzt, wo ich
kurz... Das sind viele Sachen, gell?
Wirklich viele Sachen.
Da muss ich wieder mal die Uhr einstellen, weil der CEO hat höchstens 5 Minuten Zeit.
Ja, also jetzt nicht so mal, würde ich sagen, weil das mit den Schuldgefühlen, da könnte man auch wirklich mal eine eigene Folge dazu machen. Aber ich kann das schon sehr viel nachvollziehen. Ich finde jetzt, diese Uhr zurückzudrehen, würde ich zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob ich die Uhr zurückdrehen will, hätte ich Angst, dass man... Naja gut, ich will die Zeit nicht verändern. Und ich würde mir ja nie wünschen, die Zeit verändern zu können, eigentlich, weil das irgendwie, das ist jetzt nicht in meinem Sinne. Ich glaube eher, dass es das sein muss, dass man versuchen muss, die Zeit, die man dann trotzdem hat, vielleicht wirklich besser nutzen zu können. Und ich kann nur sagen, für mich, ich kann es auch nicht, ich schaff's auch nicht, aber den Versuch ist es auf jeden Fall wert. Es ist halt so, wir sind halt nicht perfekt, wir Menschen. Das ist leider wirklich so, das ist so. Aber wenn wir es wenigstens versuchen immer und zurückdrehen können wir die Zeit nicht, deswegen glaube ich, müssen wir uns daran festhalten, dass wir das, was auf uns zukommt und das, was gerade ist, einfach wirklich versuchen, bestmöglich zu gestalten.
Ich möchte eine Sache aussprechen, was mir gerade einfällt, und das hat, glaube ich, ist unabhängig davon, ob das jetzt Patchwork-Situationen sind und ob es die eigenen Kinder oder die sogenannten Stiefkinder sind. Es geht ja immer um die gemeinsame Zeit, und da möchte ich eine Beobachterposition definieren. Ich habe das sowohl bei meiner Frau als auch bei dir gesehen, dass es darum geht, die Zeit, die man hat, wann auch immer die beginnt und wie auch lang auch die ist, komplett sich auf die Kinder einzulassen. Und das ist etwas, was ich total bewundere. Das ist mir, sage ich ganz offen, weil ich meine Kinder über alles liebe, nicht immer so gelungen. Also, dass man wirklich in der Zeit, wo man mit den Kindern ist, und das könnt ihr beide aus meiner Perspektive wirklich fantastisch, diese Zeit zu 100% nutzt und in diese Welt eintaucht und mit diesen kleinen Menschen diese Zeit verbringt, wie lange auch immer sie sein mag. Und das ist, glaube ich, etwas, was einen unglaublichen, unschätzbaren Wert darstellt. Und es lohnt sich. Da bin ich für mein subjektives Empfinden ein bisschen erst so mit Verzögerung draufgekommen, wenn man immer glaubt, dass das große Erwachsenenleben oder das sogenannte Berufsleben ist auch so wichtig und muss immer so koexistieren. Und ich bewundere das sehr, wie man sich selber so rausnehmen kann und einfach sagt, jetzt geht's nur um das Kind, jetzt geht's nur um diese Welt, und ich begegne dir jetzt und lass mich auf Augenhöhe zu 100% jetzt einfach nur auf deine Welt ein. Und das ist etwas, was man immer wieder jeden Tag aufs Neue probieren kann, und ich glaube, es lohnt sich total. Und ich möchte einfach sagen, die Kategorie Heldin unserer Zeit gibt es in der Feedback-Folge nicht, aber ihr zwei werdet das für mich.
Das ist lieb, dass du das sagst, aber weil du auch noch Patchwork-Familie ansprichst, und sie hat das ja auch angesprochen, wir haben, glaube ich, gar nicht mehr so viel Zeit, aber das sage ich noch ganz kurz, das finde ich auch, also ich finde es ja toll, dass sie das auch so positiv nehmen kann, das freut mich sehr, weil ich finde es gar nicht so einfach. Patchwork-Familie, kann ich mich gut erinnern, war in den 90er Jahren fast ein Wunderbegriff, dass das die Familie der Zukunft ist, und ich habe Patchwork-Familie wirklich als sehr komplex und sehr kompliziert erlebt, weil du die ganze Zeit eigentlich nur damit kämpfst, verschiedenste Befindlichkeiten zu befrieden. Und ich oft diese 90er Jahre unendlich verflucht habe mit diesen ganzen, weiß ich nicht, Artikeln, die ich gelesen habe, wie die Patchwork-Familie die Familie der Zukunft ist. Das muss ich echt sagen, im Nachhinein ist das für mich, also ist das für mich in meiner Welt, ist das nicht, aber hat das nicht funktioniert? Ist das nicht so als Zukunftsvision aufgegangen? Aber das ist ja nichts, absichtlich ansteuert, sowas.
Nein, ich glaube,
das ist arg, der Arme.
Das sind, also.
Ja.
Unter uns liegt unser Skipper, muss man auch sagen, unser Skipper Otto, der einen fantastischen Job macht und uns seit Tagen über die Weltmeere segelt.
Ja.
Und jetzt nehmen wir da um 2 Uhr früh eine Podcast-Folge auf. Er will schlafen, weil er morgen wieder Verantwortung für die Gruppe hat. Es ist ein Albtraum, aber gut, man kann nicht alles weiter richtig machen. Ich glaube, dass Patchwork wirklich für alle Beteiligten eine noch größere Herausforderung ist als eine sogenannte Kernfamilie. Und das kann gelingen, aber da müssen sich alle noch mehr zusammenreißen.
Ja, das ist, glaube ich, eben auch, ja. Ja.
Gerhard Krummschnabel.
Ist das bei dem Thema Vergänglichkeit?
Nein, es ist ein neues Thema. Es Vergänglichkeit haben wir jetzt abgeschlossen. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ja, ja. Ich habe mit der Vergänglichkeit abgeschlossen, mein Lieber.
Ja. Gut.
Jetzt meine Vergänglichkeit
ist vorbei. Thema kommen wir jetzt?
Es sind jetzt verschiedene Themen zusammengewürfelt.
Wir kommen in die Themenkategorie verschiedene Themen zusammengewürfelt.
So ist es. Liebe Leute, euer Podcast begleitet mich öfter mal beim Joggen. Es freut mich deswegen, weil ich auch immer Podcasts höre beim Joggen und lässt mich fast jegliche Anstrengung vergessen. Ich wollte schon wiederholt schreiben, aber bis ich vom Joggen zurück bin, war es wieder weg. Bis heute daher in einem Aufwasch. Ich glaube, ein tolles Groucho Marx Zitat zu kennen. Ich zitiere: Sie haben so viele Waschmaschinen gewonnen, wie Sie mit eigenen Händen tragen können. Ja, Groucho halt. Ob es stimmt oder nicht, das passt auf jeden Fall zu ihm.
Es ist auf jeden Fall ein lustiges Zitat. Ja. Egal von wem ist.
Und dann macht er das sehr elegant und ich möchte alleine diese Eleganz begrüßen und auch würdigen, wenn er sagt, ich habe es jedenfalls als Kapitelüberschrift in meinem zweiten Buch verwendet und gibt uns dann erfreulicherweise auch einen Link zu seinem zweiten Buch. Es heißt Die Erfindung der Schwerkraft. Ich habe es noch nicht gelesen, daher kann ich es noch nicht empfehlen, aber wenn es jetzt mal, ich glaube, es hören uns jede Folge 4,6 Millionen Menschen zu. Wenn jetzt die Hälfte nur davon das Buch kauft, wirst du ein Bestseller sein, lieber Georg.
Das ist richtig.
Gerhard, entschuldige. Das war Ironie. Ironie wieder off. So, also wegen, wir verraten die genauen HörerInnenzahlen nicht, denn es sind eh sehr viele, muss man sagen. Wir sind sehr, sehr so dankbar. Zu den Kategorien schreibt er weiter. Ich finde die Kulinarik leider auch eher mau. Wie scheinbar eine Mehrheit, Fragezeichen.
Ja, dieses Fragezeichen kann ich beantworten. Nein, so ist es nicht.
Nein, es ist von mir fälschlicherweise als Mehrheit. Es ist keine Mehrheit.
Also es ist wirklich keine Mehrheit, nein. Im Gegenteil. Ihr seid die Minderheit.
Nein, das stimmt auch nicht. Wir wissen es so genau nicht. Es gibt zu allen Kategorien
Meinungen.
Meinungen.
So ist es.
Auch gut so.
Ist auch in Ordnung so.
Und er schreibt weiter, und es geht mehr Zeit verloren, in der ihr darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist, als für die eigentliche Kategorie. Also wenn, dann gescheit oder nicht, wäre mein unverlangter Tipp. Auch die Heldinnen fertigt ihr oft etwas lieblos ab. PartnerInnen, Mütter, Kinder etc., das scheint mir zu billig. Das sind doch die Helden für fast jedermann. Überrascht uns, Rufzeichen.
Naja, also das sind nicht die Heldinnen für fast jedermann. Das muss ich, den Zahn muss ich ihm leider ziehen. Das wäre eine bessere.
Schöne Metapher Welt. Hier vom CEO. Ziehen wir mal den Zahn.
Naja, weil das ist wirklich, das wäre eine bessere Welt. Wenn das, ja, schön, dass er es so sieht, aber so ist es nicht für die Mehrheit der Menschheit. Vielleicht in seiner Blase, aber nicht auf dieser Erde.
Das absolute Highlight für mich, schreibt er weiter, ich finde es bemerkenswert und schätze es sehr. Hier fahren wieder Teenager auf Mopeds vorbei inzwischen. Dass ihr euch als so explizit sozial und links, Fragezeichen, erweist in euren Standpunkten. Und das Highlight für mich war, dass Mr. Ruby meinte, sinngemäß 20 Millionen sollte die Grenze sein für jedermann. Mehr braucht keiner. Was für ein wunderbarer Gedanke, die Welt wäre so viel besser und wer damit nicht genug hat, möge doch auf den Mars auswandern. Das ist, bezieht sich auf eine ganz frühe Folge,
ja,
wo wir, passt aber vielleicht ganz gut, weil wir heute auch wieder sozusagen im Rahmen einer Regatta dabei sind und Segeln ist auch wirklich nur einem kleinen Prozentsatz vorbehalten, das muss man sich auch...
Also so wie wir segeln.
So wie wir segeln.
Ja.
Wir sind eingeladen, wir könnten uns das selbst sonst auch so nicht leisten, muss man auch sagen. Aber die Frage hat uns nach wie vor im Griff, wie viel die Obergrenze an Vermögen sein sollte. Du würdest es immer noch ein bisschen höher ansetzen.
Das ist schwierig, ja. Also ich finde, es gibt ein neues Buch, habe ich gerade im Spiegel letzte Woche ein Interview gelesen. Ich habe jetzt den Namen nicht parat, das überfällt mich jetzt gerade kurz. die schreibt von einer, es gibt eine Umfrage in den Niederlanden, wo alle gefragt wurden, wie viel Geld braucht jeder Mensch. Und in dieser Umfrage sind die Leute zu dem Ergebnis gekommen, dass keiner mehr als 1 Million Euro braucht.
Ja, aber da bin ich mit meinen 20 Millionen als Obergrenze für die, die unbedingt es wissen wollen, ja eh ganz gut. Das sollten 100 Millionen sein.
Ja, ja, das ist eh richtig. Aber also jeder, der eine Eigentumswohnung in Wien hat zum Beispiel, ist da schon drüber.
Mit 20 Millionen?
Nein, nicht mit mehr. 1 Million, mit dieser holländischen Studie. Mit dieser holländischen Studie.
Unser Streit unter Anführungszeichen ist ja zwischen 20 und 100 Millionen angesiedelt.
Ja, bei uns,
ich glaube, selbst wenn
nicht,
wir uns auf aber dein höheres Angebot und sagen, 100 Millionen ist die Obergrenze, würde sich vieles verändern auf der Welt, wenn man einfach sagt, keine Milliardäre mehr.
Ja,
egal.
Ich könnte auch das sagen, ja. Ich meine, hier sind wir ja umgeben von, das kommt ja dazu, hier sind wir ja umgeben von wirklich riesigen Motorbooten. Also, das können wir nochmal, das ist ein anderes Feld. Aber da draußen zum Beispiel dieses beleuchtete Boot, das auch nur das Wasser beleuchtet mit viel Energie, das kann man sich nicht leisten. Wenn man 100 Millionen hat, da braucht man schon ein paar 100 Millionen. Nicht, weil das Boot so teuer ist, sondern das zu erhalten. Ja, ein Vermögen kostet auch diese fossile Energie, die da in die Luft geblasen wird.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass niemand so ein Boot allein besitzen muss.
Naja, total. Ich bin sogar der Meinung, dass es diese Boote schlechtweg nicht braucht.
Richtig.
Also ich glaube, dieses eh wieder Boot mal macht einig. Jetzt niemanden glücklicher.
Ja.
Also, genau. Aber wurscht, das ist wirklich eine komplexere
Diskussion. Und jetzt wird es heikel. Und das ist jetzt die Frage, ob wir diese Diskussion jetzt aufmachen. Aber ich muss auch manchmal im Podcast direkt was riskieren. Er schreibt weiter. Und in dem Zusammenhang, das werdet ihr kaum öffentlich besprechen wollen. Wie kann es sein, dass ihr bei allem Erfolg, der sich ja doch auch finanziell bemerkbar machen muss, wiederholt über das Geld jammert? Teure Schokolade in der Schweiz, man habe mit 50 nichts erreicht, beziehungsweise sei man immer noch nicht abgesichert und so weiter. Ihr müsst doch sehr gut verdienen mit dem, was ihr macht. Das sei euch von Herzen vergönnt, aber wie passt das zum Jammern? Übersehe ich da etwas? Ich bin selbstständig, kann halbwegs davon leben, aber bin sicher viel, viel ärmer als ihr beide. Seid mir nicht böse wegen des letzten Punktes, aber das finde ich etwas irritierend. Bitte weiter so, auf dass euch der Erfolg nicht verderbe, sehe ich zwar nicht kommen, weil es bisher nicht so war und ihr in Geld schwimmen könnt. Liebe Grüße, Gerhard.
Naja, also zunächst einmal, ich bin erst selbstständig seit Anfang dieses Jahres. Davor bin ich nicht selbstständig, sondern unselbstständig. Unselbstständig, selbstständig, glaube ich, heißt der Fachterminus, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf er hinaus will.
Nein, nein, nein.
Weil du bist trotzdem selbstständig, weil du ja nicht an einem Theater warst, sagst du ja auch. Du warst nie fest an einem Haus.
So ist es. Aber ich,
und deswegen warst du in gewisser Weise dein ganzes Berufsleben schon selbstständig.
Vom Gefühl. Steuerlich war ich mein gesamtes Berufsleben bis dieses Jahr Angestellter. Also ich bin ja erst dieses Jahr nach Österreich steuerlich gewechselt, weil ich bis an, das ist ja, weil ich mein Weltjahreseinkommen dort versteuern, wo dein Lebensmittelpunkt war. Und das hat sich erst dieses Jahr verlagert sozusagen. Aber das ist jetzt wurscht, ja, das sind halt steuerliche Fragen, die vom Gesetzgeber mehr oder weniger so vorgegeben sind. Und da ist es, also deswegen kann ich jetzt nicht von Österreich sprechen, sondern ich spreche da jetzt wirklich von Deutschland. Und da ist jetzt zum Beispiel der Vorteil des Selbstständigen der, das merke ich ja dieses Jahr, dass ich eine andere Absetzbarkeit habe. Das heißt, wenn ich jetzt letztes Jahr diesen Podcast, also für wie ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen, kann ich die Kosten nur mit einer Pauschale absetzen am Ende des Jahres. Als Selbstständiger kann ich das nicht. Also als Selbstständiger setze ich das nämlich komplett ab. In Deutschland davor noch setze ich die nicht komplett ab, sondern mit einer gedeckelten Pauschale, das sind ein paar tausend Euro. Da komme ich aber mit dem ganzen Zeug, das ich da investiert habe, lange nicht hin. Als Beispiel jetzt. ich glaube, sie unterschätzen auch viele, was man so verdient beim Film. Man verdient gut beim Film, man hat aber monatelange Lehrzeiten. Ich bin privat versichert in Deutschland. Meine Krankenkasse in Deutschland, das ist kein Geheimnis. Das ist jetzt, die Deutschen werden wissen, von was ich spreche. Ich bin privat versichert gewesen in Deutschland immer. Das sind 900 Euro im Monat. Ich habe keine Eigentumswohnung, ich habe keine Erbschaft gemacht, sondern ich musste immer in einer Mietwohnung wohnen. Ich wollte früh in den 90ern mir eine Eigentumswohnung kaufen. Die Bank hat mir keinen Kredit gegeben, weil sie gesagt hat, sie sind Schauspieler, sie werden in ihrem Leben das nie verdienen, sie können es vergessen. Also das ist das immer wieder beim Prinzip, wo wir gerade waren. Reich werden kannst du hauptsächlich dadurch, indem du in dein Leben steigst mit einer Bedingung, heutzutage zum Beispiel, dass du weißt, dass du nicht eine Familie gründen musst und in einer Mietwohnung wohnen musst, sondern dass du vielleicht Verwandte haben, die ein Grundstück haben, eine Tante hat dir eine kleine Wohnung vererbt, dass du einsteigen kannst in einen billigen Mietvertrag von einer Tante, von deiner Oma, wie auch immer. Das sind Möglichkeiten, die dir Möglichkeiten geben, dass du Geld ansparen kannst. Das findet natürlich nicht zwingend in jeder Biografie so statt. In den meisten Biografien im Übrigen nicht, deswegen würde die Schere auch nicht so auseinandergehen. Dann ist das Bild des Schauspielers, muss ich schon sagen, und ich will jetzt auch nicht jammern, jetzt gerade jammer ich nämlich wirklich nicht. Das Bild des Schauspielers so, ihr verdienst viel Geld und man sieht euch die ganze Zeit im Fernsehen. Ein Großteil der Filme, die man im Fernsehen von mir zum Beispiel sieht, sind Wiederholungen. Ein Großteil der Filme, den ich mitgespielt habe, habe ich nicht den ganzen Film jeden Tag gedreht, sondern einfach 5, 6, 7 Drehtage gehabt. Also das ist ja jetzt, ich werde pro Tag bezahlt und für jeden Tag dazwischen nicht bezahlt. Eine Arbeitslose habe ich in meinem Leben noch nie erhalten. Ich habe in Deutschland oft angesucht für eine Arbeitslose, habe mich oft gestritten mit dem Arbeitslosenamt. Ich war nie fest angestellt, sondern immer nur kurzfristig angestellt eben, also nur kurzfristig beschäftigt, oft nur tageweise beschäftigt. Habe deswegen nie in meinem Leben die Tage zusammenbekommen, um versichert zu sein, also arbeitslose Versicherung zu kassieren. Habe mich eben, wie gesagt, in Deutschland ein paar Mal damit habe dann irgendwann aufgegeben, auf jeden Fall. Entschuldigung, dass ich das so um diese späte Uhrzeit ein echt komplexes, schwieriges Thema abhandle. Aber es ist mitnichten so, dass da was übrig bleibt am Ende vom Jahr, sondern es ist eben so, dass ich schon, und das wird jetzt einfach jeder Schauspieler wahrscheinlich bestätigen, außer ein paar, dass es einfach so ist, dass du monatelang nichts zu tun hast und von dem lebst, was du irgendwie in den Tagen oder Monaten, die du gedreht hast, angespart hast. Und es geht dann mit einer Familie relativ schnell natürlich weg, weil wenn du eine Miete zahlst und all das zu zahlen hast, dann Krankenkasse und so weiter, Versicherungen zu zahlen hast, Kinder brauchen eine Ausbildung, Sportvereine, Nachhilfe, Musikstunden, was auch immer, wenn du deinen Kindern was ermöglichen möchtest. Mir war es immer wichtig, den Kindern alles zu ermöglichen, was irgendwie finanziell möglich ist, dann bleibt am Ende vom Jahr nicht so wahnsinnig viel übrig. Aber es gibt natürlich sehr viele Schauspieler, die sehr gut dastehen. Es gibt aber sicherlich die Mehrheit der SchauspielerInnen, würde ich jetzt mal sagen, stehen nicht gut da. Es ist auch so, ich habe tatsächlich mal eine Statistik gelesen, dass in Deutschland das Finanzamt schätzt, dass es nicht mehr als rund 500 Schauspieler gibt in Deutschland, die tatsächlich eine Familie von diesem Beruf ernähren können. Und das ist wirklich nicht viel. Also insofern kommt natürlich auch noch dazu, dass der Schauspieler nicht zwingend der Beruf ist, der wahnsinnig gut mit den Finanzen umgehen kann.
Das kommt vielleicht noch als Zusatz dazu.
Also insofern, ich will da jetzt nicht zurückbashen, aber ich muss schon sagen, die Außenwirkung von Schauspielern ist eine völlig andere. Ich spreche da jetzt nicht von mir konkret nur, sondern ich spreche jetzt sehr allgemein von Schauspielern. Ist eine schon eine andere. Man stellt sich das schon toller vor. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, was haben die Leute für ein Bild von Schauspielern?
Und Schauspielerinnen.
Und Schauspielerinnen, Entschuldigung, ja. Nämlich von irgendwelchen Superstars, die Millionen kassieren und dann einen Film im Jahr machen, dann machen sie vielleicht in 2 Jahren wieder. Mir hat letztens zum Beispiel ein Fahrer erzählt, der einen nicht einmal bekannten amerikanischen Schauspieler, der aber schon sehr viel gemacht hat, aber jetzt nicht kein Star, und ich muss den auch googeln, wer er ist überhaupt, dass er sich vor 5 Jahren, hat ihm erzählt, dem Fahrer, dass er sich vor fünf Jahren mal 2-3 Jahre Auszeit genommen hat, ein Haus gekauft hat und gesagt hat, jetzt macht er mal 2-3 Jahre nichts, möchte nur mit der Familie da sein und so. Ja, das kann man sich aber nur leisten, wenn man vorher ein paar Millionen für den Film bekommen hat.
Die 5 Minuten sind leider um.
Ja, ich weiß, ich sag nur, das ist echt ein langes Thema. Aber das ist eine völlige Misseinschätzung dieses Berufes.
Ja, trotzdem kannst du vielleicht verstehen, dass es, wo es herkommt, wenn...
Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Von den, ich will auch nicht, ich... Also, ich weiß nicht, ja, vielleicht jammern wir manchmal, ja. Ich jammer auch manchmal, weil ich Zeiten erlebt habe, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete zahlen kann. Und deswegen, finde ich, habe ich dann auch ein Recht dazu zu jammern. Weil ich das sehr wohl weiß, wo ich herkomme und sehr wohl weiß, was es heißt. Und ich weiß auch, was ich Rente bekomme. Und ich weiß auch, was wir andere, das war auch ein Thema, das macht mich schon auch wütend, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich damals mit dem Arbeitsamt gestritten und das hat er mir so gesagt, ich weiß, ich zahle viel weniger als Sie ein in diese Arbeitslosenversicherung und bekomme wirklich was dafür, wenn ich jetzt arbeitslos bin. Und Sie können den Rest Ihres Lebens noch viel mehr einzahlen als ich und Sie werden in Ihrem Leben nie was bekommen. Und dann ging es weiter. Sie können es auch gerne einklagen, Sie werden es aber nie bekommen, weil es wird eine, weil hier wird was Soziales gemessen und da fallen Sie einfach schlicht weg unter den Tisch, weil für Fälle wie Sie sind wir, unser System nicht ausgelegt.
Ja, das eine ist die Arbeitslose und das andere ist ja immer noch das Pensionssystem und
das ist auch anders in Deutschland als in Generation, Österreich,
was es eines Tages an Pension geben wird, aber wenn sich es jetzt nicht komplett radikal ändert, dann bleibt schon so die Milchmädchenrechnung, wenn du viel einzahlst, wird auch ein bisschen was dabei rauskommen.
Klar.
Gibt es auch noch Staffelungen und die Selbstständigen sind jetzt nicht wahnsinnig begünstigt, muss man auch sagen.
Ja, da gibt es schon große Staffelungen.
Gibt's schon, aber...
Also das ist schon... Es ist wirklich ein weites Feld, aber das ist... Also da bin ich... Ne, das nehme ich einfach schlichtweg so nicht hin, dass man, da gibt es wirklich genug Gründe zu jammern, weil es nicht ganz okay ist, alles so wie es ist. Und ich weiß, es geht natürlich vielen Menschen schlechter. Das rede ich hier auch nicht klein damit.
Ja, das tust du nicht. Gut, wir gehen weiter. Der Walter schreibt, es ist ein anderes großes Feld, das sich auftut. Ich hoffe, es ist ein bisschen weniger schwer. Aber wir werden sehen. Ich zitiere, werte Herren, es ist soweit. Der erste sozusagen Zwischenbericht ist da. Falls ihr gedacht habt, ich mache mit meinem Vorschlag vom 22.12.2023 nur einen Schmäh, dann habt ihr euch leider getäuscht. Ich habe mir, muss das glaube ich heißen, alle Podcasts seit meiner Ankündigung angehört und die sozusagen gezählt. Ferner habe ich auch erhoben, ob das Wort sozusagen meinem Sprachempfinden nach gerechtfertigt war und falls dies zutraf, von der Gesamtzahl abgezogen, an bei meine Erkenntnisse. Insgesamt wurde in diesem Zeitraum in 14 Podcasts 102 Mal ungerechtfertigtes Wort sozusagen verwendet. Wie erwartet, verwendet Herr Simon das Wort sozusagen wesentlich öfters als Herr Manuel, rund 2/3 zu 1/3. Einen Hattrick hat der CEO erzielt. Erstaunlicherweise hat er es geschafft, im Podcast vom 28. März innerhalb von nur 10 Sekunden 4-mal sozusagen zu verwenden.
Vollkommen richtig.
Weltrekordverdächtig,
ja, das weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall stolz darauf.
Im Durchschnitt sagt ihr je Podcast 7,3-mal ungerechtfertigt sozusagen, 4,7-mal Mr. Schwarz, 2,6-mal Mr. Rubey. In nur 9,7% der Fälle ist das sozusagen gerechtfertigt. Also unter 10%, sage ich dazu. Bei Herrn Schwarz nur 7%, bei Herrn Ruber erstaunliche 14,3%. Wenn ihr etwas Aktuelles...
Mensch, muss ich
bin sagen. Wirklich der bessere Mensch. Mensch. Kann man jetzt aus der Statistik wirklich herauslesen.
Nein, das kann man wirklich sagen, du bist der bessere Mensch.
Ja. Das möchte ich euch auch sagen, ja.
Es muss einmal gesagt sein, dass du der bessere Mensch
euch
bist.
Euch jungen Griechinnen auf euren Mopeds.
Ohne
ich
Sturzhelm.
Bin der Beste. Ohne Sturzhelm. Ein Wahnsinn. Aber das ist schon wieder ein neues Thema. Wir sind vom Flughafen abgeholt worden. Der ist gefahren wie eine gesenkte Sau.
Wahnsinn.
Und im,
der Taxifahrer,
und in den Autos, die mit einem auf dem Highway dahin jagen.
Alle.
Familien, Kinder, alle nicht angeschnallt.
Ey, irre.
Es ist ein Albtraum.
Das wäre auch eine Statistik, die sie machen. Mich, da gibt es ein paar Statistiken, die ich noch in Auftrag geben könnte.
Wir haben jetzt hier eine Statistiker im Außenamt.
Eben genau.
Ich zitiere weiter. Ein
Statistiker, den wir jetzt gleich in die Außenstelle schicken.
Ja. Wenn ihr etwas Aktuelles zu berichten habt, beziehungsweise wenn ihr etwas Aufregendes beschreibt, wird das Wort überhaupt nicht Rufzeichen verwendet. Siehe die Folge Nightchat.
Da war auch keine Zeit, ihn zu ärgern.
Wieso meinst du?
Da ist er wieder. Der nächste ohne Sturz. Ja, weiter geht's, komm.
Nach sehr hohen Werten im Jänner, vor allem von Mr. Black, ging es danach rapide bergab. In letzter Zeit nehmen die ungerechtfertigten sozusagen Sager wieder zu. Interessanterweise relativ mehr vom gefühlten CEO, Klammer Chief Operating Officer, Mr. Ruber, bis auf die letzte Folge, das verstehe ich nicht. Zur Info, der CEO ist der, der wirklich etwas hakeln muss, was auf euch beide gut zutrifft. Ich bin übrigens tatsächlich CFO, wir kommunizieren quasi auf C-Level. Okay, jetzt wird's wirklich nerdig. In den Dialektminuten kommt ihr beide bis zum Podcast vom 22.05. ohne dieses Füllwort aus. Da wurde die bis dahin weiße Fahne von Mr. Schwarz zweimal befleckt. Es ist wirklich interessant, dass das sozusagen im Dialekt offensichtlich bei uns nicht vorkommt.
Das passt nicht. Sozusagen kann
sozusagen
man nicht sagen.
Sozusagen kann man nicht im Dialekt sagen.
Das geht einfach nicht.
Sozusagen. Ginge schon.
Naja, aber ist nicht so schön.
Anbei schicke ich euch in einer PDF-Datei auch die Zahlen sowie Grafiken zu eurer besseren Übersicht.
Kann man das veröffentlichen irgendwie?
Kann man, ja. Aber es ist, ich habe eh alles vorgelesen, was in der Grafik drin steht.
Ach so.
Ich habe ursprünglich ja vorgeschlagen, dass ihr für jedes Ungerechtfertigte sozusagen 5 Euro zahlen solltet. Aufgrund der hohen sozusagen Anzahl schlage ich vor, den Betrag zu reduzieren, zum Beispiel auf 3,2 oder 1,50 Euro für jedes.
Der Finanzspezialist natürlich reduziert er jetzt.
Außerdem bin ich bereit, euren sozusagen Erlös zu verdoppeln, damit eine hübsche Spendensumme zusammenkommt. Was sagt ihr dazu? Und falls ihr euch jetzt denkt, der spinnt, der Walter, der setzt sich doch tatsächlich hin und zählt alle sozusagen mit, hat er nichts Besseres zu tun, so möchte ich euch mitteilen, dass es mir bis dato wirklich Spaß gemacht hat, da eure Podcasts meist unterhaltsam sind und ich, wenn ich so etwas vorschlage, dies auch konsequent durchziehe. Sonst würde ich es ja nicht vorschlagen. Und dann, das ist eben, glaube ich, auch noch wichtig, deswegen lese ich das jetzt auch noch vor. Übrigens bin ich bei eurer Restaurantvorstellung nicht wie ursprünglich angekündigt im Stadtsaal in Wien, sondern am 6. Oktober in Weitra. Soviel ich weiß, gibt es da noch einige Karten, sodass zum Beispiel auch Besucher aus Wien oder Linz kommen und einen wunderbaren Tag in der ältesten Braustadt Österreichs genießen können.
Aha.
Das könnt ihr ruhig in eurem Podcast bewerben. Ich freue mich schon sehr auf euch und werde mir auch erlauben, euch davor oder danach anzusprechen. Liebe Grüße Walter, PS, wir sind natürlich noch nicht vorbei, noch eine kleine Kritik. Wie auch schon von anderen HörerInnen festgestellt, entschuldigt sich der CEO relativ oft, was manchmal störend und auch nicht wirklich ehrlich wirkt.
Ist es auch nicht.
Das kann auch an der Art der Entschuldigung
Nein,
liegen.
Das ist es ja auch nicht. Es ist auch nicht als ehrlich gemeint, sondern es ist einfach ein blödes Füllwort von mir. Geht auch meine Frau auf ihn los, kann auch halten, sich gerne mit einer Frau unterhalten darüber.
Wie verhalten wir uns zum Angebot mit... Dass wir,
ja, dass er das verdoppeln will.
Ja.
Das wird teuer für ihn.
Das wird teuer für ihn.
Aber er ist ja F, hat ein F drinnen. Also wird er das schon kalkulieren können.
Genau. Walter, da sprechen wir, wenn wir uns sehen. Da schauen wir, dass ordentlich was zusammenkommt. Die Nina Bauernfeind hat uns auch wieder geschrieben. Sie war im Globe zuschauen. Das hat ihr, glaube ich, sehr gut gefallen. Das lese ich jetzt nicht vor, weil das wirkt sonst sehr... ja, es freut uns sehr, dass sie das
nur
geschrieben hat.
Ganz kurz zum Walter nochmal kurz. Ja. Ich meine, bei Statistiken ist er ja wirklich gut. Ich freue mich wirklich, wenn er kommt, weil vielleicht ist er ja wirklich, wenn er so gut, wenn er beim F genauso gut ist wie bei diesen Statistiken, dann kann er mich ja sogar retten vielleicht noch.
Retten wovor?
Er kann unsere Zukunft finanziell retten.
Okay.
Wo ist der Sprung? Er wird's verstehen.
Na dann... Gut, die Nina schreibt weiter. Ich höre gerade den Feedback-Freitag vom Mai, Teil 1. Und ja, ich wollte euch erzählen, dass der Cavalier-Song ein Schlag in meinen Magen war. Die Musik danach hat mich wieder versöhnt und sehr glücklich gemacht. Coldplay war genial zu hören. Als Kärntnerin möchte ich auch noch dem Eichhörnchen ein großes Lob aussprechen. Sehr präzise gesprochen, der Dialekt und die Art, die Wörter so rauszupressen. Genauso ist es bei uns in Spital. Ich mag zwar die Dialektminuten nicht besonders, ich meine, sie sind schon okay und irgendwie interessant, aber bestätigen mich darin, dass Text im Dialekt, wenn er übertrieben wird, nicht mehr wirklich bei mir ankommen. Ich bekomme den Eindruck, dass in den Dialektminuten und auch in den Dialektsongs von manchen österreichischen Künstlern ein Sprachsound im Vordergrund steht und nicht der Inhalt, das langweilt mich dann schnell, egal, sind eh nur 3 Minuten. Und mal bis hierher, sie schreibt dann noch weiter, da gibt's nämlich schon ein bisschen was dazu zu sagen. Möchtest du was sagen? Nicht. Ich möchte dazu sagen, uns hat unser Stück, oder die Wirklichkeit hat unser Stück schon in mehreren Punkten eingeholt. Es ist nicht nur der angesprochene Gabalier-Song, wo ja dann die Strache-Chats aufgetaucht sind, dass das ja wirklich so stattgefunden hat.
Habe ich schon gesagt, dass ich Motorräder auch hasse von ihrer Lautstärke.
Wahnsinnig mühsam. Er fährt einmal um die Insel mit seinem auffrisierten...
Er ist halt übers Wasser alles drüber, gell?
Es ist wirklich, der nächste.
Es ist wirklich, weißt du, da bist du ja irgendwo am Meer. Da ist eine Lautstärke, wo du denkst, das kann nicht wahr sein, oder?
Gut, das Tolle und auch Erschreckende ist, wie uns die Wirklichkeit einholt, das wollte ich sagen. Es ist nicht nur der Gabalier-Song durch die Strache-Chats noch aktueller geworden. Wir haben gerade jetzt auch das Thema, wir haben L'amour toujours von Gigi D'Agostino. D'Agostino. Im Programm, das, der ist jetzt, der Song wurde jetzt von diesen Idioten auf Sylt und auch in mehreren anderen Städten, ja, auch in Österreich, ja, gegrölt. Und jetzt ist die große Frage, einige Radiosender haben ihn aus dem Programm genommen. Wir sind uns da noch nicht so klar, weil der Künstler selbst sich von den Neonazis ist total distanziert und einfach sagt, das Lied ist vollkommen anders gemeint. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den Song auch im Programm und
ja,
finden das irgendwie spannend,
schon länger,
dass uns auch das einholt, sind aber noch nicht sicher, ob wir jetzt, oder wir sind uns eigentlich relativ sicher, dass wir es nicht ändern wollen, weil wir auch immer sagen, wir dürfen den Rechten nicht den Heimatbegriff überlassen und genauso dürfen wir auch den Neonazis nicht irgendwelche Songs überlassen, die überhaupt nicht so gemeint sind.
Ja, wir müssen uns nicht alles wegnehmen lassen.
Ja.
Und ich kann schon verstehen, warum man es in einem Bierzelt nicht mehr spielt. Das kann ich verstehen. Das hat man nicht unter Kontrolle. Aber ich glaube, in einer Kabarettveranstaltung müssen wir halt noch versuchen, uns dazu zu erklären. Es ist nicht einfach. Es ist komplex und schwierig. Aber ich möchte nicht alles den Rechten überlassen.
Und was mir persönlich wichtig ist, wo ich auch noch ganz kurz, weil du sagst, das ist, also du, meine ich jetzt Nina, dass du bei Dialektsounds, Dialektsongs oft das Gefühl hast, dass der Sprachsound im Vordergrund steht und nicht der Inhalt und dass dich das dann langweilt, ist natürlich legitim, aber ich finde, gerade in der Musik ist es oft total entscheidend und bei Popsongs im Speziellen, dass ein Sprachsound ja auch ein eigenes Instrument oder wie ein Instrument eingesetzt werden kann. Ich denke da an Björk zum Beispiel oder auch was der Maurice bei Bilderbuch mit Sprache macht, ist es ja oft tatsächlich nicht wichtig, dass man den Inhalt versteht, sondern dass die sogenannte Sprache oder die Lyrik auch eigentlich als weiteres Soundelement eingesetzt werden kann. Mir persönlich gefällt das total gut, weil Sprache immer auch Klang ist. Aber das ist wiederum nur meine subjektive Meinung dazu. Und dann schreibt die Nina weiter, noch was zur Folge im Theater in Steyr. Ich habe den Eindruck, ich kann die Gelassenheit und Freude, die sich ausbreitet an einem so magischen Theaterort, in Simon Blacks Stimme hören. Also nicht nur, dass es kaum Nebengeräusche gibt, erhöht den Hörgenuss, sondern auch der Klang eurer wunderbaren Stimmen. Herzlich, Nina.
Herzlichen Dank.
Ich finde das eine sehr schöne Beobachtung, weil du wirklich total glücklich warst.
Ja, weil es wirklich ein wahnsinnig schönes Haus war. Ich war echt begeistert. Ja. Auch von dieser Architektur begeistert, von allem. Ja, war toll.
Liebe Menschen, bis hierher, wir sind wieder nicht durchgekommen mit all den Dingen, die wir vorbereitet haben. Danke, dass Sie und Ihr uns so viel schreibt. Wir arbeiten uns weiterhin daran ab. Es wird einfach noch ein bisschen dauern, bis wir die nächsten Nachrichten bearbeitet haben werden. Lieber Simon.
Liebe Menschen da draußen, danke, dass Sie uns zugehört haben. Danke, dass Sie uns so viel schreiben. Es ist relativ viel. Wir werden nicht alles beantworten können. Das können wir nicht im Feedback-Freitag alles beantworten. Der kann ja nicht 8 Stunden dann irgendwann dauern.
Ja, aber ich finde es auch mal schön, wenn es mal 11 Stunden dauert.
11 Stunden.
Weil jetzt müssen sich ja auch nicht alle anhören bis zum Ende.
Das stimmt natürlich, ja. Kann man natürlich auch mal machen.
Trotzdem ist es gut, dass wir hier jetzt mal eine Pause machen.
Genau. Und
auf den nächsten Feedback-Freitag verweisen. Der kommt im Juni auf jeden Fall noch. Es gibt eine neue E-Mail-Adresse, post@schwarzundrobei.com. Die alte gilt aber auch noch. Es gibt uns auch noch immer auf diversen sozialen Kanälen oder Social Media. Des Weiteren freuen wir uns über, wenn Sie auf Abonnement klicken. Das habe ich auch schon oft gesagt, ist aber wichtig. Und alle Live-Termine gibt's auf manuelrubey.com. Ihnen allen eine gute Nacht, guten Morgen oder guten Mittag, wo auch immer Sie sich gerade befinden.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und bleiben Sie
geduldig, wenn Mopeds vorbeifahren.
So ist das. Wenn der Lärm wieder stört. Schön, dass Sie bis dahin durchgehalten haben.